Ihr lieben Geschwister, wir haben ja heute den Pfingstsonntag und wir wollen uns Zeit nehmen, an das Werk Gottes durch seinen Geist, den er gesandt hat, zu denken. Und wir wollen dazu eine Bibelstelle aufschlagen aus dem Alten Testament und uns Verheißungen betrachten, die im Jesaja Kapitel 30 aufgeschrieben worden sind. Jesaja, der Prophet Jesaja, Kapitel 30. Bevor ich zu dem Text der Verheißung komme, muss ich noch den davor liegenden Text mit uns lesen. Und so beginnen wir ab Vers 1 diesen Text zu lesen. Also Jesaja, Kapitel 30, Vers 1 ab. Da möchte ich uns vorlesen. Jesaja lebt in einer schwierigen Zeit, wird als Prophet vom Herrn gebraucht, um das Volk vorzubereiten. Zum einen auf das kommende Gericht, was auch über das Volk kommen wird und über die Nachbarvölker Israels. Aber er kündigt auch den kommenden Erlöser an und gibt wunderschöne Verheißungen dem Volk mit, die sie im Glaube ergreifen haben können. Hier in unserem Text finden wir beides miteinander verbunden. Zum einen die Betrachtung Gottes seines Volkes in einer schwierigen Zeit, wo sie sich ihm gegenüber mehr abgewandt haben, aber dann auch die Verheißung für die Zukunft. Und jetzt lese ich uns einfach mal den Text vor und dann können wir ihn anhören. Jesaja 30, Abvers 1. Wehe den widerspenstigen Kindern. Also Gott spricht mit seinen Kindern, spricht mit seinem Volk, dem Volk Israel. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr. Welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist? Und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen. Da wollte sie Hilfe bekommen gegenüber der Bedrohung aus dem Norden. Also die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen. Aber mich fragen sie nicht um Rat, um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Aber der Schutz des Pharao wird euch zur Schande werden und die Zuflucht unter dem Schatten Ägyptens zur Schmach. Denn ihre Fürsten sind in Zoan gewesen und ihre Boten bis nach Hanes gekommen. Aber sie müssen doch alle zu Schanden werden wegen eines Volkes, das ihnen nichts nützt, das ihnen weder Hilfe noch Vorteil bringt, sondern Schande und Spott. Die Last über die Tiere des Südens durch ein bedrängtes und geängstigtes Land, woher die Löwin kommt und der Löwe, die Otter und der fliegende Drache, schleppen sie auf dem Rücken der Esel ihren Reichtum. Also Israel schleppt ihn weg aus dem eigenen Land, da wo sie Hilfe suchen. Und auf dem Höcker der Kamele ihre Schätze zu einem Volk, das nichts nützt. Denn Ägypten ist nichtig und hilft gar nichts. Darum habe ich es genannt, das stillsitzende Ungetüm. Geh du nun hin und schreibe ihnen das auf eine Tafel und verzeichne es in ein Buch und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag, für immer bis in Ewigkeit. Nämlich, das ist Gottes Urteil über das Volk, es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen, verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Darum, so spricht der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verwerft und euch auf Gewalttätigkeit und Verdrehung verlasst und euch darauf stützt, darum wird euch diese Sünde sein wie ein Bruchstück, das herunterfallen will, das heraustritt aus einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Und er wird sie zerbrechen, wie man ein Töpfergeschirr zerbricht, das schonungslos in Stücke geschlagen wird, so dass man unter seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, mit der man Glut vom Herd holen oder Wasser aus einem Tümpel schöpfen könnte. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt: Nein, wir wollen auf Rossen dahinfliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten, darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Tausend von euch werden fliehen vor dem Drohen eines Einzigen. Ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen, bis euer Überrest geworden ist wie ein Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf einem Hügel. Jetzt kommen wir zu dem Text, der die Verheißung auch beinhaltet, die ich uns ganz besonders mitgeben möchte. Aber das der vorliegende brauchen wir, weil in Vers 18 dieses Darum, was hier steht, sich auf Vers 1 bis 17 bezieht. Also Vers 18 nun. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Wohl allen, die auf ihn harren. Denn du Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir: Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht: Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zu rechten oder zu linken abbiegen wollt. Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen: Hinaus! Und er wird Regen spenden für deine Saat, mit der du den Acker besäst, sodass das Brotgetreide, der Ertrag des Ackers, saftig und nahrhaft wird, dein Vieh zu jener Zeit auf weiter Aue weiden. Die Rinder und Esel, die das Feld bearbeiten, werden gesalzenes Mengfutter fressen, das mit der Wurfschaufel und mit der Gabel geworfelt ist. Auf allen hohen Bergen und auf alle erhabenen Hügeln wird es Bäche geben, Wasserströme am Tag der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen. Das Licht der Sonne aber wird siebenmal stärker sein wie das Licht von sieben Tagen an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die ihm geschlagene Wunde heilen wird. So, jetzt haben wir unseren Text gelesen. Jetzt machen wir unsere Fenster auch wieder zu, bevor wir hier noch vom Wind weggeweht werden und vom Regen nass werden. Und ich bete mit uns am Anfang. Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür danken, dass dein Wort uns so viel auch aufzeigt. In der Geschichte Israels, Herr, in ihrem Ergehen finden wir so viele Dinge, wo es uns in gleicher Weise ergeht. Aber wir danken dir für den Trost, den du uns gibst, und für die Hoffnung, die wir in dir haben dürfen. Aber wir danken dir auch für die Unterweisung, die wir bekommen und die wir hören müssen, die uns auch heute Morgen doch treffen soll und bewegen soll in unseren eigenen Herzen. O Herr, hilf uns, im Höre jetzt auf dein Wort, im Rede, leite uns an und nimm uns an die Hand, in deine Hände lege wir uns jetzt auch. Amen. Wir haben hier einen Text, wo uns, der dem Volk Israel in ganz besonderer Weise gilt, der ihr Ergehen damals auch aufzeigt und ihre Zukunft auch verheißt. Aber es ist ein Text zugleich, der nun uns auch einiges aufzeigt, wie Gott mit seinen Kindern wirkt und handelt. Und dies tut er völlig unabhängig, ob es sich um das Volk Israel handelt oder ob es sich um andere Völker handelt. Von daher dürfen wir von diesem Text ganz viel für uns lernen und mitnehmen. Ich hoffe, dass ihr das für euch lernt, das Alte Testament zu lesen. Wenn ihr das nämlich nicht lesen lernt, könnt ihr das Neue Testament nicht verstehen. Das Alte Testament baut auf dem Neuen Testament oder das Neue Testament baut auf dem Alten Testament auf. Und so ist es ganz arg wichtig, dass wir beide Testamente lesen und auch verstehen können. Unser Text ist für die damalige Zeit und das Volk, welchen ihn zuerst gehört hat, so etwas gewesen wie ja, eine Herausforderung, der sie sich stellen musste. Sie musste still bleiben, zuhören und hören, was nun der Herr ihnen zu sagen hatte, und auch mitnehmen an Verheißung, was er ihnen gegeben hat. Und wir wollen uns aus diesem Text drei Dinge herausgreifen, die wir ganz besonders auch betrachten wollen. Sonst wäre es viel zu viel, wir könnten das gar nicht alles miteinander aufnehmen und auch miteinander dann auch mitnehmen. Und deswegen möchte ich drei Dinge ganz besonders aus diesem Text mit uns gemeinsam auch anschauen. Und das allererste ist das Warten Gottes, welches wir, wenn ihr es nochmal mit aufschlagen wollt und lesen wollt, das ist ein so langer Text und wir werden uns immer wieder auf die einzelnen Verse besinnen. Deswegen ist es gut, diesen Text auch vor sich zu haben. Vers 18, da heißt es, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Gottes Warten. Wir von unserer Seite aus, uns geht es immer so, dass wir sagen, oh, ich muss warten. Ich muss ja so geduldig sein. Ich muss warten auf Gott und ich muss warten, dass er etwas tut. Ich muss warten, dass er eingreift. Ich muss warten darauf, dass endlich etwas passiert. Und es kommt uns schon merkwürdig vor, wenn hier von Gott gesprochen wird, als von jemand, der wartet. Also, warum wartet Gott? Warum wartet er und warum greift er nicht längst ein? Das Volk damals in Israel hat sicherlich gesagt, also der Feind steht vor der Haustür, der Assyrer, und er hat schon den Norden also eingenommen von Israel. Warum muss Gott noch warten? Es ist doch, die Not ist doch groß genug. Meine Not ist doch so schrecklich groß, dass ich eigentlich gar nicht verstehen kann, warum Gott warten muss. Darum heißt es in unserem Text, Vers 18, wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Was fehlt eigentlich noch? Wenn er sein Volk sieht, damals das Volk Israel, uns heute, worauf wartet er? Er erklärt es uns ja in den ersten 17 Versen. Ich will hier gerade den 15. Vers nochmal ganz besonders auch herausgreifen. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Deswegen wartet der Herr, um sich über das Volk zu erbarmen. Er hat sie immer wieder gerufen. Die ganze Zeit ruft er sie zu sich. Die ganze Zeit möchte er ihr Herz gewinnen. Kommt doch zu mir. Bringt euer Herz doch zur Ruhe bei mir. Setzt euch doch zu mir hin, zu meinen Füßen. Hört doch auf mich. Nehmt euch doch die Zeit dazu, stille zu werden. So hat er damals dem Volk gegenüber gesprochen. Und sie habe gesagt: Wir wollen nicht. Wir haben keine Zeit. Wir können nicht. Wir können nicht zur Ruhe kommen. Wir können nicht still sein. Wir müssen einfach fortgehen, weitergehen. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Wir von unserer Seite sage: Ich warte auf dich, Herr. Ich warte auf dich. Ich warte auf dein Eingreifen. Und der Herr von seiner Seite sagt: Ich warte auf dich. Ich warte auf dich und würde dir gerne helfen wollen, aber du bist gar nicht ruhig und still. Du vertraust mir gar nicht, du kommst gar nicht zu mir und suchst mich auf, so wie du mich aufsuchen solltest. Du bist widerspenstig. So steht es in Vers 1: Wehe den widerspenstigen Kindern. Und in Vers 9: Es ist ein widerspenstiges Volk. Und in Vers 10 ist dann die Abneigung des Volkes dem Herrn und seinem Wort gegenüber wirklich auch wahrzunehmen. Die Seher, die Gott gesendet hat, um das Wort zu verkündigen, ihnen wird gesagt: Schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge. Schaut uns Täuschungen. Verlasst den Weg, bieg ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. So war damals die Einstellung. Auf der einen Seite: Wir wollen Hilfe. Herr, du sagst, du lebst, aber du tust nichts. Ne? Wir warten doch auf dein Eingreifen. Wir haben unsere Nöte, wir bringen dir unsere Anliegen. Aber du machst ja gar nichts. Du tust ja gar nichts. Und auf der anderen Seite der Herr, das sagt also: Ihr wollt mein Wort gar nicht hören. Ihr nehmt euch gar keine Zeit, um zu mir zu kommen. Ihr kehrt nicht um. Widerspenstig. Das nun auch zu hören und wirklich aufzunehmen, wäre die Aufgabe für die Gemeinde Jesu heute auf der ganzen Erde. Kann der Herr mir meine Widerspenstigkeit zeigen in den Bereichen meines Lebens, wo ich im Grunde genommen gar nicht auf ihn hören will? Kann der Herr es bei euch tun? Oder sagt ihr, bei mir gibt es gar nichts zu regeln, ich warte nur, Herr, darauf, dass du eingreifst. Ich kann gar nicht begreifen, warum du von deiner Seite nicht schon längst gewirkt hast. Ist es dem Herrn möglich, in unser Leben zu treten und zu sagen, ich würde ganz gerne haben, dass du zu mir kommst und dass du wirklich auch mich suchst und nach mir fragst, dass du still wirst, dass du bei mir einkehrst, dass du mir vertraust. Also gerade in unserer Zeit jetzt, wo diese große Nöte in den vergangenen Jahren sich auf der ganzen Welt mehr und mehr ausbreiten, wie unruhig ist doch auch das Volk Gottes. Wie sehr wird es auch hin und her geworfen und ist voller Not. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, vertrauen wir eigentlich noch unserem Herrn? Also vertrauen wir wirklich darauf, dass er am Steuerruder steht von unserem Schiff in unserem Leben auf dieser ganzen großen, weiten Erde? Vertrauen wir ihm oder jagen wir von einer Hiobsbotschaft zur nächsten Hiobsbotschaft und sind so unruhig und sind so zerrissen, dass wir können gar nicht mehr ruhig werden. Das ist die Situation damals gewesen von dem Volk Israel. Wir müssen nach Hilfe uns umschauen. Wir gehen nach Ägypten. Oh ja, Ägypten wird uns helfen. Ich weiß nicht, was unser Ägypten ist, wo wir unsere Hilfe erwarten und wo wir vielleicht auch denken, oh, wenn ich das jetzt mache, geht mir es besser. Eines ist ganz gewiss, Ägypten ist nichtig und hilft gar nichts. Ich weiß nicht, worauf du vertraust. Ich hoffe nicht, dass du auf dich vertraust, das wäre also das Schlimmste, was passieren könnte. Dann müsste man sich selber auferwecken. Nicht? Wenn man stirbt, dann müsste man dann zu sich sagen, so jetzt tue ich in meiner eigenen Kraft mich auferwecken. Und meine ganze Weisheit, die ich habe, hilft mir. Ich kann also durch alles hindurchgehen. Und das wäre ja schrecklich. Oder vertraust du irgendwelchen Ärzten, Philosophen, Psychologen? Ich weiß nicht, wem du vertraust. Welche Ratgeber du hast. Aber Ägypten hilft nichts. Der Herr wartet, dir zu helfen. Er muss warten, weil er seine Hilfe als eine gewährt, wo er sich selber verherrlicht. Er ist nicht jemand, der sich ausnutzen lässt und quasi, also so, ja, ich brauche dich heute, ich bete jetzt, aber du bist mir eigentlich ganz egal. Was ich will, ist deine Rettung, deine Gabe, ich möchte gesegnet werden. Aber ich habe nicht wirklich Interesse an dir. Ich habe nicht Interesse vielleicht an deinem Werk, welches du tust und an deine Vorhaben. Und du musst verstehen, dass ich da auch gar keine Zeit habe dazu. Ich muss ja hin und her rennen, ich muss meine Arbeit tun, ich muss meine Verantwortung wahrnehmen. Diese ganzen Dinge, die sind einfach auch für mich so wichtig. Ich möchte deinen Segen, ich möchte wirklich, dass du meine Gebete erhörst. Aber ich möchte nicht dich. Manches Mal ist es unser eigentliches Problem. Nicht vielleicht im Großen und Ganzen, dass wir sagen würden, also ich möchte gar nichts von dir wissen und du bist mir ganz egal. Aber im täglichen Leben kann es sehr wohl sein, dass wir in den einzelnen Entscheidungen immer wieder in die Richtung gehen, Gott ist mir dann doch nicht so wichtig. Was er will und was er auch sagt und was er mit mir auch tun möchte, das Kann ich vielleicht auch mal ab und zu mir anhören, aber richtig Zeit nehmen dafür, dass ich mich hinsetze, umkehre, Ruhe finde, still bin, Vertrauen habe in ihn und sein Werk, das ist mir einfach zu viel. Deswegen erwartet der Herr, um uns zu begnadigen. Er kann warten, er kann viele Jahre warten, er kann Jahrhunderte warten, um einem Volk beizustehen wie dem Volk Israel. Diese Verheißung, was dieses Volk bekommen hat, sie habe sich erfüllt, als der Herr Jesus Christus gekommen ist. Aber wir wissen, dass sie ihn auch da abgelehnt habe und sie werde sich letztendlich erst erfüllen, wenn er wiederkehrt und sein Volk belebt und es ganz neu sich zu ihm auch hinwendet. Er hat ganz viel Zeit, warten zu können. Mehr Zeit als wir. Unser Leben ist begrenzt. Manch einer, der hier sitzt, hat vielleicht gar nicht mehr lange zu leben. Und seine Uhr tickt und tickt und tickt. Und der Herr ruft immer wieder neu zu ihm und sagt ihm, möchtest du nicht umkehren? Möchtest du nicht endlich mal still werden vor mir und meinem Werk vertrauen? Das sagt er dem, der ihn noch gar nicht kennt. Aber das muss er ja uns auch sagen. Nicht? Wir erleben es auch als Kinder Gottes, dass wir immer wieder in diese Situationen kommen, wo wir das Leben, welches wir vor uns haben, als überaus beschwerlich empfinden. Eigentlich als unmöglich, als eine Belastung, als etwas, wo man jeden Tag neu an die Grenze gebracht wird und darüber gebracht wird. Etwas, wo wir stöhnen und ächzen und wo wir auch ganz viel Mühe haben. Und gerade weil es so ist und gerade weil es immer mehr in der letzten Zeit so sein wird, ist es umso wichtiger, dass wir still werden, ruhig werden, umkehren, unsere Widerspenstigkeit erkennen und sie dem Herrn hinlegen. Wir, Gerhardus Stegen, in dem Lied, was wir gesungen haben, wird es ja auch so ausgedrückt, ich kann meine eigene Sünde nicht steuern. Wir können es nicht, also wir können unsere eigene Sünde nicht steuern. Wir wollen das Gute, tun dann aber das Böse. Er kann es, er ist dazu in der Lage. Er ist derjenige, der wirklich auch heilen kann, der Herr Jesus Christus. Aber es gilt, zu ihm zu kommen. Es gilt, ihn zu suchen. Sage nicht, ich muss so arg warten, bis der Herr eingreift, sondern frag dich einfach mal, könnte es daran liegen, dass er auf mich warten muss? Gottes Worte. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Es ist ein Warten, vielleicht muss ich das auch noch sagen, bevor ich zum zweiten Punkt komme, wo ein großes Verlangen sichtbar wird. Das Wort, was hier vor Warte steht, das ist eigentlich auch ein Harren, ein verlangendes Harren. Der Herr möchte gnädig sein. Es ist nicht so, dass er nicht gnädig sein möchte. Es ist nicht so, dass er also von seiner Seite aus sagt, ich freue mich, dass ich den Menschen das Leben so schwer wie möglich machen kann. Das ist ja gar nicht der Fall. So ist es nicht. Er möchte gnädig sein, er möchte barmherzig sein, er möchte sich über uns erbarmen. Es ist ihm ein Wunsch, es ist ihm ein Verlangen, aber er hat einen Weg dazu. Und den Weg hält er ein. Er ist ein heiliger Gott. Das steht hier im zweiten Teil ja von Vers 18 auch beschrieben. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Es gibt eine Ordnung, die Gott auch in seiner Weisheit festgelegt hat. Der himmlische Vater hat uns den Sohn gesandt, der Mensch geworden ist und unser Erlöser ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es gibt ja Ordnung. Das ist also eine festgelegte Ordnung. Und diese Ordnung wird nie, nie auch beseitigt werden, die kann nie über den Haufen geworfen werden. Es bleibt genau diese Ordnung, dieses Recht. Es ist der einzige Weg, um wirklich die Gnade des Herrn, also des himmlischen Vaters, auch zu finden, sie zu erlangen, durch den Herrn Jesus Christus. Dadurch, dass ich zu ihm komme, dadurch, dass ich ihm vertraue, dadurch, dass ich zu seinen Füßen mich hinsetze und immer wieder still werde. Darf ich das mal all denen sagen, die auch nun den Herrn lieben und trotzdem immer wieder angefochten sind und trotzdem immer wieder auch so schwer zu tragen haben. Es ist für uns so entscheidend wichtig in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir zum einen umkehren, unsere Widerspenstigkeit ablegen und zum anderen, dass wir wirklich uns Zeit für den Herrn nehmen. Alles andere wird in den Sand gesetzt sein. Alles andere Rinne wird umsonst sein. Der Herr möchte sich über uns erbarmen. Der Herr möchte auch heute seine Gemeinde segnen. Der Herr möchte auch heute retten. Der Herr möchte auch heute uns auferbauen, unsere Familie. Er möchte auch mit hinein in unsere Familie wirken. Es ist nirgendwo in der Bibel ein Vers, wo stehen würde, also ich möchte die Familie nicht so aufsuchen, möchte ihnen nicht gnädig sein, möchte auch mich nicht ihrer erbarmen, sondern wir dürfen ihn darum bitten, wir dürfen ihn suchen, wir dürfen nach ihm auch, also dürfen ihn darum anrufen. Es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, Gottes warten und dass wir von seiner Seite auch lernen zu denken. Manches Mal ist es wirklich fast unmöglich, mit etwas fertig zu werden, was gerade geschieht, weil wir es nicht verstehen können. Und gerade aus diesem Grund ist es für uns so wichtig, dass wir uns zu seinen Füßen setzen und uns von seinem Wort unterweisen lassen. Das ist jetzt das, was als nächstes kommt. Damit beginnt im Grunde genommen der Segen Gottes. Mit der Wegweisung. Also Gottes Warten ist das, was hier als allererstes dem Volk Israel aufs Herz gelegt wird, warum er wartet, bis er sie begnadigen kann. Aber was dann als nächstes kommt, könnte man ganz einfach so zusammenfassen, Gottes Wegweisung. Und das Erste, was bei dieser Wegweisung auch steht, es ist der Lehrer. Vers 20. Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Das allererste, was das Volk braucht, ist Unterweisung. Und das ist auch wieder etwas, wo damals das Volk vielleicht gesagt hat, also Moment, diese ganze Lehrstunde, wir brauchen doch praktische Hilfe. Ne? Da ist also mein Haus und mein Leben in Gefahr. Da fällt der Feind ein. Da ist jemand krank, da ist jemand schwach. Ne? Da hat jemand keine Arbeit oder ist arm. Da ist jemand in seinem eigenen Herzen so auch verwirrt. Er braucht Hilfe. Er braucht Hilfe. Aber wir denken dann oft nur an diese praktische Hilfe. Also greif ein und mach etwas, Herr. Und der Herr sagt, also das Allererste, was ihr braucht und das Allererste, was ich auch tun werde, wenn ich euch gnädig bin, ich werde euch meinen Lehrer zeigen. Im Neuen Testament, als dann der Lehrer, der Herr Jesus Christus, auch selbst sich geoffenbart hat, ist er genau als solcher auch erkannt worden und auch verstanden worden. Das ist also beschrieben im Johannesevangelium Kapitel 1. Das sind mehrere Verse, wo das steht. Zum Beispiel Johannes 1, 38. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er ist der vom himmlischen Vater gesandte Lehrer. In Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 2, da steht vom Nikodemus: Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Und im Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 45 sagt der Herr Jesus in seiner Predigt es genau so. Er erklärt: Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Gott selber ist der Lehrer, der Vater, aber er ist es durch den Sohn. Ihn hat er gesandt als den Lehrer. Und alle, die er dann beruft, sind dann für ihn auch in der Gemeinde, auf dem Missionsfeld Lehrer. Also jetzt, das ist was ganz Praktisches für unser eigenes Leben. Was brauche ich am allermeisten? Ihr für euch in eurem eigenen Leben mit eurer eigenen Anliegen, wenn ihr auf einem Zettel das aufschreiben könnt, dann würdet ihr praktische Dinge wahrscheinlich auch aufschreiben. Da ist also mein Vater, der, wenn ich jetzt an mich denke, der den Herrn Jesus noch nicht kennt und er braucht Errettung. Das sind andere ganz praktische Anliegen. Aber würde auf unserem Zettel dann auch stehen: Lehre, Lehrer. Der himmlische Vater möchte sich über sein Volk erbarmen. Und nun sendet er seinem Volk einen Lehrer und er offenbart diesen Lehrer als denjenigen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und durch ihn kann man zum Vater kommen, nur durch ihn. Und er weist ganz intensiv auf ihn als den Lehrer hin. Da ist der Lehrer. Du brauchst Unterweisung. Er ist der Lehrer. Er ist allwissend und allmächtig, allgegenwärtig als Sohn Gottes. Er ist derjenige, der dich zum Leben bringen kann als Erlöser und als Erretter. Er ist derjenige, der dir den Weg aufzeigen kann, wie du leben sollst. Er ganz allein. Aber du musst erst einmal das verstehen. Ich brauche Lehre, ich brauche einen Lehrer. Ich brauche Jesus Christus, ich brauche das Wort Gottes. Ich brauche Gemeinde, ich brauche alles, was der himmlische Vater für mich bestimmt hat, damit ich lernen kann zu leben. Ich muss das haben. Das ist jetzt das, was eigentlich entstehen soll. Gott möchte sein Volk unterweise, er möchte sie lehren. Und er sendet dazu einen Lehrer, seinen eigenen Sohn, Rabuni, Lehrer. Die Jünger haben bei ihm gelehrt. Und wir müssen auch lernen. Übrigens, wir müssen lernen nicht nur aus dem Grund, weil wir viele Dinge noch gar nicht wissen, sondern wir müssen auch lernen aus dem Grund, weil wir viele Dinge zwar schon wissen, aber sie noch nicht tun. Deswegen muss der Herr weiter an uns arbeiten. Nehmen wir mal nur das Beispiel der Geduld. Also ausharre, ihm vertraue, auf ihn hoffe, seine Verheißungen im Glauben zu ergreifen. Es ist etwas, was wir wissen, dass es gut und richtig ist, aber ganz oft im täglichen Leben fehlt uns diese Geduld. Und es fehlt uns dieses Vertrauen in seine Verheißung. Es fehlt uns in das Vertrauen in seine Fähigkeit zu retten. Es fehlt uns das Vertrauen, dass er uns nahe ist und dass er uns nicht loslassen wird und dass er uns auch weiter Kraft geben wird, dass wir ausharren können inmitten von den allergrößten Belastungen. Das ist etwas, was man eben immer wieder hören muss. Der Lehrer, der Herr Jesus Christus, muss mich da immer wieder unterweisen. Dinge, die ich schon ganz oft gehört habe, fürchte dich nicht. Es gibt keine Gruppe auf dieser ganzen Erde, die so wenig Grund hätte, sich zu fürchten wie die Kinder Gottes. Und trotzdem erleben wir es in unserem eigenen Leben und in unserem eigenen Herzen, dass wir manchmal uns verhalten, als gäbe es gar keinen Erlöser, keinen König, der auf dem Thron sitzt. Regieren tut nur noch der Satan und alles ist unsicher und alles geht der Bach runter. Es gibt keinen Plan mehr, es gibt keine Ordnung mehr, es gibt kein Ziel mehr. Das ist Unglaube. Das ist nichts anderes wie Unglaube. Das ist mangelndes Vertrauen oder gar nicht vorhandenes Vertrauen in den lebendigen, dreieinigen Gott. Und das muss er uns lehren. Und das lernen wir nicht einfach einmal, dass wir also, nicht manche sagen dann, ich habe einmal die Bibel gelesen, das reicht jetzt. Also, es wäre schön, wenn es reichen würde. Aber es reicht nicht, wenn man sie 100 Mal gelesen hätte. Er muss uns immer wieder neu lehren. Und er muss uns dann, und das möchte er auch, in unserem praktischen Leben auf unserer Lebensstrecke, wo wir gerade sind, uns immer wieder den Weg erweisen und uns zeigen, dies ist der Weg, den geht. Junge Menschen haben ganz oft auch diese Frage, welchen Weg soll ich gehen? Aber auch ältere Menschen haben diese Frage, wie geht es für mich jetzt weiter? Na, das sind ja dann auch Sachen, wo einem ganz arg auf dem Herzen liegt. Welchen Weg kann ich heute gehen? Wie komme ich jetzt mit meinem Leben am morgigen Tag zurecht? Und da ist der Herr, der sagt, dies ist der Weg, den geht. Seine Unterweisung, seine Belehrung. Es heißt so wunderschön einmal, der junge Gemeinde in Thessalonich gegenüber sagt es der Paulus in dem ersten Brief, den er an sie geschrieben hat. Da erklärt er das im Kapitel 4, Vers 9 vom 1. Thessalonicher Brief. Ich will es gerade mal vorlesen. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Von Gott gelehrt. Das ist die richtige Gelehrsamkeit. Alle menschliche Gelehrsamkeit ist eine, die am Ende einmal gar keinen Wert mehr hat. Oh, wie viele Geistesgrößen in dieser Welt gibt es, die im Augenblick gefeiert werden. Sie haben ein Millionenpublikum und Leute schauen ihnen zu im Fernseher, im Internet und sie verbreiten ihre ganze Lehre. Und am Ende, wenn sie vor dem lebendigen Gott stehen, muss das ganze Gebäude ihrer Gedanken zusammenfallen und gar nichts mehr bleibt übrig als nur Schande und Scham. Von Gott gelehrt zu sein. Wer lehrt dich? Wer zeigt dir den Weg, wie du denken sollst, wie du reden sollst? Und wie du handeln sollst. Wir sind noch viel zu wenig uns darüber im Klaren, wie wenig wir in den Bereichen wirklich schon vom Herrn geprägt sind. Unser Denken Das ist etwas, wo wir ganz oft spüren, es ist ein großes Einfallstor da für negative Gedanken. Und ganz leicht kann mein Denken dann auch in eine falsche Richtung abschweifen. Aber auch beim Reden spüren wir, wenn jemand eine lose Zunge hat, es ist unwahrscheinlich schwer, diese lose Zunge immer wieder einzufangen. Diese Zunge ist manchmal viel schneller als man selbst. Also, das ist ganz schwer. Es ist wirklich eine Not. Die Zunge zu beherrschen, ist eine große Not. Und das Handeln in gleicher Weise, das Tun, das aus dem Denken und aus dem Reden ja dann auch folgt. Ja. Wie sehr brauchen wir da auch ihn als Lehrer? Wie schrecklich muss es für ganz viele Menschen am Ende der Zeit sein, wenn sie ihr ganzes Leben lang ganz große Mühe sich gegeben haben mit ihrem Denken, mit ihrem Reden und mit ihrem Tun und sie stehe vor dem Gericht Gottes und der Herr erhebt sich und sagt, das ist alles nur Holz und Heu und Stoppeln gewesen. Na, das ist ja schrecklich. Taugt alles nichts. Es verbrennt. Es bleibt gar nichts übrig. Was übrig bleibt, ist das Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Wer lehrt dich? Was kann ich lernen? Es gibt noch so vieles zu lernen. Also, wenn ihr leben wollt, müsst ihr lernen. Und ihr müsst den richtigen Lehrer haben. Und der einzige Lehrer, der wirklich autorisiert ist und nun auch in der Lage ist, in alle Bereiche vollkommen uns zu lehren, ist der Sohn Gottes. Und das tut er durch sein Wort und durch seinen Geist. Deswegen ist das also für uns das Lebensbuch, ne, die Bibel. Ich möchte leben. Also, wenn ich das sage, diesen Satz, ich möchte leben, dann heißt es eigentlich gleichbedeutend, ich möchte die Bibel lese und lerne, wie ich leben kann. Ich möchte lernen, richtig zu reden, richtig zu denken und richtig zu handeln. So, jetzt kommen wir zu dem dritten. Noch ganz kurze Zeit, dann haben wir den dritten Punkt auch. Ja, wir haben ihn noch vor uns. Ich möchte ihn nicht schon von vornherein den Eindruck haben, er wäre gar nicht wichtig, das wäre schlecht, das wäre verkehrt. Gott muss warten, Gottes Warte, darüber haben wir wirklich auch uns Gedanken gemacht. Gottes Unterweisung oder Wegweisung, darüber haben wir gesprochen. Aber jetzt kommt der Segen Gottes. Und das ist etwas, was wunderschön erklärt wird, wenngleich dieser Vers als solcher, der da steht, sich nicht wunderschön anhört. Aber das, was dort erklärt wird, was getan wird, ist wunderschön. Vers 22, und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen, hinaus. Also, was, das ist fremde Sprache, nicht? Wir haben nicht irgendwelche silberne Götze, die da rumstehen zu Hause bei uns irgendwo, die wir mit Silber überzogen hätten. Das wahrscheinlich nicht. Aber Götze allerlei Art in unserem eigenen Leben, in unserem Herzen sind da. Also die gibt es bei uns. Und das ist etwas mit von dem, was einem am allermeisten auch Frustration bereiten kann und was einen ganz arg bedrücken kann. Das ist die eigene Sünde. Das eigene Versager. Also, ob es jetzt Unglaube ist, ob es jetzt Lieblosigkeit ist, also Wesenssünde, wo wir von unserem Wesen her völlig verkehrt auch uns verhalten, oder Tatsünde, ganz egal. Aber es sind Dinge, die machen uns oft in unserem Herzen so zu schaffen, dass wir krank werden. Also das ist wirklich etwas, wo uns große Probleme bereitet. Und jetzt kommt die Ankündigung von dem Segen des Herrn. Er ist der der gewartet hat und nun sich aber auch erbarmt. Und er ist der, der nun auch Unterweisung gibt durch seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, den Messias. Und nun folgt daraus auch durch die Unterweisung, durch das Evangelium, Errettung. Und diese Errettung, die besteht wirklich in einer Reinigung und in einer Heiligung. Ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen hinaus. Also das heißt, etwas, was man vorher liebte, hasst man nun. Etwas, was einem vorher ja, wie es Sucht war, verliert man nun und gibt es auf. Etwas, was einem so arg auf dem Herzen gelegen war, dass man nicht davon loslassen konnte, was einem auch anhaftete, wie also etwas, was einfach nicht gehen wollte, auf einmal weicht es. Gottes mächtige Kraft seiner Heiligung, Gottes erlösende Werk, welches der Herr Jesus Christus in unserem eigenen Herzen und Leben vollbringt. Es steht so wunderschön beschrieben im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, im 30. Vers. Da heißt es, ihr kennt diesen Vers vielleicht sogar auswendig, denn ihr, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Wenn der Herr segnet, dann verändert sich unser ganzes Leben. Wenn wir zu den Füßen von dem Herrn Jesus Christus uns hinsetzen, wenn wir dieses Wort an unserem Herzen wirken lassen und der Heilige Geist es in unserem eigenen Herzen auch also tief einprägen kann, dann verändert sich unser Leben. Aber es ist wichtig, die Reihenfolge wirklich auch immer im Kopf zu haben. Die Unterweisung, sie steht am Anfang. Das Wort gilt es zu hören und diesem Wort auch zu vertrauen. Wie kann ich geheiligt werden? Wie kann ich ein heiliges Leben führen? Es gab im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert bis zum heutigen Tag eine Heiligungsbewegung. Und diese Heiligungsbewegung ist eine, wo diesen großen Mangel hat, dass der Eindruck erweckt wird, dass durch eigene Eifer und Anstrengung und Hingabe sehr gut man den Weg der Heiligung gehen kann. Das heißt also, diese Botschaft der Heiligungsbewegung auch gehört hat, die vergangenen 200 Jahre, oder fast 200 Jahre, der ist immer der wurde immer mit dieser Verantwortung stehen gelassen. Also streng dich an, gib dich hin und es ist ja nicht verkehrt, aber ich kann es ja von mir aus gar nicht. Ich habe nicht die Kraft dazu. Ich bin nicht dazu in der Lage, wirklich auch ein heiliges Leben zu führen. Die Kraft der Sünde ist so groß und so mächtig und so stark, dass sie mich in ihren Bann zieht. Aber einer kann es, einer ist in der Lage, der mich wirklich heiligen kann, der mich wirklich verändern kann. Und dieser eine ist Jesus Christus. Mit ihm zu leben, wird mich verändern. Auf ihn zu hören, wird mich verändern. Ihm zu vertrauen und seiner Kraft, mich zu verändern, seiner Heiligungskraft, wird mich verändern. Das ist meine Hoffnung in den ganz zermürbenden Kämpfe mit meiner eigenen Sünde. Und das ist eure eigene Hoffnung, einzige Hoffnung, die ihr für euch haben könnt. Ihr könnt euch nicht aus dem Sumpf herausziehen mit eurer eigenen Kraft. Ihr seid dazu nicht in der Lage. Aber er kann es bewirken, dass ihr auf einmal sagt, was ich heute noch liebte, jetzt in diesem Augenblick, ich werfe es von mir, ich lasse es sein, ich habe keine Freude mehr daran. Was mir heute noch so schwer gefallen ist oder gestern noch so schwer gefallen ist, heute mit der Hilfe von dem Herrn Jesus Christus bin ich in der Lage, damit fertig zu werden. Und das ist für euch etwas für uns alle, was wir wissen müssen. Er ist derjenige, der Reinigung und Heiligung bewirkt. Aber nicht nur dies, er bringt etwas hinein, was für dieses Volk damals, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil wir sonst fast zu lange werden, was für das Volk damals fast unvorstellbar war. Schaut, es heißt in Vers 20, der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben. Das heißt, sie waren in einem Zustand, wo sie selber ganz arg traurig waren. Und jetzt heißt es dann, aber Vers 19 wird es beschrieben, du Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Gottes Segen besteht in seiner Erlösung und seiner Reinigung und seiner Heiligung. Aber sie besteht auch in dem, nun muss ich nicht mehr weinen. Vorher war ich hoffnungslos, verzweifelt. Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als zu weinen. Ich konnte nichts anderes tun, als mich meiner Verzweiflung hinzugeben. Aber nun muss ich nicht mehr weinen. Nun darf ich mich freuen. Nun darf ich wissen, das steht hier, er wird sich meiner erbarmen. Er wird dir gewiss Gnade geben. Wenn du um Hilfe rufst, sobald er es hört, antwortet er dir. Gnade und Erhörung. Gnädig wird er sich dir erbarmen. Es ist zweimal hier das Wort im hebräischen Text vorkommen vor Gnade. Als wollte der Herr uns erklären, schau auf diese Gnade. Ich bin wirklich gnädig. Ich bin wirklich barmherzig. Und in meiner Gnade werde ich mich über dich erbarmen und werde dir beistehen. Noch ehe du rufst, werde ich es hören. Ne? Heißt es einmal im Jesaja 65 dann, wenn du um Hilfe rufst, sobald er es hört, antwortet er dir. Glaubt ihr, dass ein Kind Gottes zum himmlischen Vater im Namen Jesu rufen kann und der himmlische Vater hört es gar nicht? Er hört es. Er hört es. Es ist zwar nicht immer so, dass wir alles, was wir als Bitte ihm bringen, auch dann Erhörung finden in 100%iger Form, aber er hört es. Und er hat die beste Erhörung, die es überhaupt gibt. Das heißt, seine Hilfe ist eine vollkommene Hilfe. Und dann kommt beschrieben noch dieses wunderbare Wirken, welches ein Wirken in Erweckung letztendlich auch ist. Vers 23, wenn es da steht, und er wird Regen spenden für deine Saat. Und dann wird also alles wachsen und gedeihen, es gibt einen reichen Ertrag, es gibt Wasser, die Fülle und es gibt Licht mehr als vorher. Das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen. Nun, damit soll natürlich nicht nur gesagt werden, also dann wird der Mond ganz hell strahlen und die Sonne siebenmal heller sein wie vorher. Und das ist dann schon das, worum es geht, sondern eigentlich Licht wird immer in Verbindung gebracht mit dem Herrn Jesus Christus selbst. Ich bin das Licht der Welt. Erweckung bedeutet Leben. Es bedeutet, dass Verlorene errettet werden. Dass auf einmal durch Gottes Geist, und das ist ja Pfingsten, 3000 kommen zum Glauben, werden errettet. Dass auf einmal Menschen, die verloren sind und vorher nie daran dachte, den Herrn Jesus Christus überhaupt kennenlernen zu wollen, dass sie auf einmal sich auf den Weg mache zu ihm und auch errettet werde. Sein Segen, sein Licht, seine Gnade. Das wird beschrieben im Neuen Testament als das Licht des Evangeliums. 2. Korinther 4, Vers 4 und auch im 2. Timotheus 1, Vers 10. Das Licht des Evangeliums. Was ist Erweckung? Oh, wenn das Licht des Evangeliums hell aufleuchtet. Wenn die große Retterkraft des Herrn Jesus Christus sich demonstriert. Wenn Tote lebendig werden, Kranke gesund werden. Jetzt also nicht nur im wortwörtlichen Sinn, sondern ihr wisst hoffentlich, was ich damit sagen will. Also wenn er durch seinen Geist das Größte aller Wunder vollbringt, dass ein verlorenes Herz, ein lebloses Herz auf einmal anfängt, für Gott zu schlagen. Auf einmal glauben kann, auf einmal hoffen kann, auf einmal vertrauen kann, auf einmal ihm folgen kann. Segen, Erweckung, neues Leben, Licht, Licht. Wie dringend braucht die Gemeinde Jesu heute Licht? Wenn wir Lichtträger sind, dann wird der Herr dies in wunderbarer Weise gebrauchen, auch um andere, die in der Finsternis leben, anzulocken. Wenn in unserer Familie das Licht des Evangeliums hell leuchtet, werden Menschen, die der Herr dahin führen will, kommen, um dieses Licht des Evangeliums auch aufzunehmen. Wenn in der Gemeinde Jesu das Licht des Evangeliums hell aufleuchtet und Jesus Christus die Mitte auch der Botschaft ist und immer wieder von ihm und seinem Werk auch berichtet wird und verkündigt wird und erzählt wird, dann wird der Herr genau seine Gemeinde auch gebrauchen, dass andere, die in der Finsternis leben, dorthin kommen und von dem Herrn Jesus Christus hören. Ludwig Hofacker hat in dem kleinen Ort in Rehlingshausen in der Nähe von Marbach, in der Nähe von Stuttgart als Pfarrer gearbeitet. Letztes Beispiel, dann ist meine Predigt zu Ende. Er war ein kranker Mann. Er hätte eigentlich in Stuttgart in einer großen Gemeinde arbeiten sollen mit seinem Vater zusammen. Aber die Kraft reichte nicht aus. Und dann habe sie in Rehlingshausen, also hat er einen Ruf bekommen, hat er gedacht, kleine Landgemeinde. Und da kann ich hingehen, das ist vielleicht einfacher. Aber es war eine große Kirche, die hatte Geld und hat sie eine große Kirche gebaut. Und nun war es so, als der Ludwig Hofacker dort das Evangelium verkündigte und er redete fortwährend von dem Herrn Jesus Christus. Es hat dem Herrn gefallen, Menschen in diese Kirche zu führen, in diesen kleinen Ort, die Dutzende von Kilometern gelaufen sind, um diese Botschaft zu hören. Ein kranker Mann, der ist gerade mal um die 30 Jahre alt geworden und ist dann gestorben, hat der Herr ihn heimgeführt. Aber dort auf der Kanzel redete er von dem Herrn. Und der Herr zog Menschen, Masse an und brachte sie in diese Gemeinde, dass sie das Evangelium hören konnte. Das Licht des Evangeliums. Oh, möge es von diesem Ort ausgehen und überall, wo Gemeinde Jesus sich trifft, dass wirklich auch dieser große Segen seines Heils dieser Welt, dieser verlorenen Welt noch viel mehr offenbar wird. Aber auch alle, die hier sind und den Herrn noch nicht kennen, dass sie ihn erkennen. Ich möchte zum Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Unser himmlischer Vater, wir dürfen durch deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, zu dir kommen. Wir sind so froh, dass du deinen Geist gesandt hast, dass er uns geholfen hat, dich zu erkennen, dass er uns erneuert hat, ja, dass er uns auch bewahrt und uns in dein Wort leitet, uns erinnert an dein Wort und so herrliche Früchte auch wachsen lässt in unserem Herzen. Nun, wollen wir dir danken für dein Wort, das wir gehört haben. O Herr, wir sind auch in manchen Bereichen sehr widerspenstig. Wir sind ruhelos. Es fällt uns schwer, still zu werden. Und in manchen Bereichen scheint es uns fast unmöglich zu sein, noch irgendwie vertrauen zu können, weil wir gar nicht so richtig verstehen können, was geschieht. Wir legen dir das hin, wir bitten dich um deinen Beistand hierbei, wir bitten dich, Herr, um deine Gnade, wir bitten dich um deine Unterweisung, wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Amen.